Plan ist immer ungleich Realität. Das musste ich feststellen. Und ja, wenn man dann immer so eine Idee hat und dann immer dann auch doch sehr häufig in die Zukunft guckt, dann, glaube ich, verliert man sich sehr häufig. Und ich habe es mal für mich so ein bisschen umgewandelt. Mein Ziel ist es dann doch vielleicht, in der Zukunft mit einem guten Gefühl auf die Vergangenheit zu schauen. Und das kann ich ja nur, wenn ich im Hier und Jetzt maximal bin. Und ich glaube, das hat mich jetzt zur Zeit meiner oder die komplette Amtszeit in Düsseldorf begleitet, dass ich viele Phasen geplant habe, aber auch viele Phasen eine unfassbare Dynamik bekommen haben. Und dadurch, glaube ich, ist es immer wichtig, dann die komplette Energie dann doch für den Ist-Moment dann aufzuwenden.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Daniel Thun wurde am 30. April 2024 in Düsseldorf aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute in Düsseldorf und treffen auf den Cheftrainer der Fortuna, Daniel Thun. Daniel, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und über die Kompetenz Planungsfähigkeit zu sprechen. Anselm, Planungsfähigkeit im Profifußball ist natürlich eine grundlegende, wichtige Kompetenz, allerdings auch eine Herausforderung, wenn wir uns auf die vorherrschenden zeitlichen Gegebenheiten beziehen. Daniel ist jetzt hier bei der Fortuna im dritten Jahr und da können wir schon sagen, da lässt sich im Kontext Cheftrainer auf jeden Fall schon über mehr als kurzfristige Planung hinaussprechen.
Ja, wie immer, erstmal auch von meiner Seite hallo und mit Sicherheit werden wir heute über eine kurzfristige Planung sprechen, die eine Trainingswoche betrifft, aber eben auch über langfristige Aspekte. Ich meine, Daniel, du bist jetzt schon auch echt eine Zeit, nicht nur im Amt in Düsseldorf, sondern auch als Trainer aktiv. Ich finde, dass das heutige Thema extrem viel mitbringt und deswegen freue ich mich total, heute eben über Planungsfähigkeit zu sprechen. Und Daniel, ich habe in der Vorschau gesehen, dass du in einem Statement mal gesagt hast, du hast erst lernen müssen, mehr im Hier und Jetzt zu leben und achtest auch darauf. Was hat dieser Satz, mit dem ich echt viel auch anfangen kann, was hat der mit dem Thema Planungsfähigkeit vielleicht auch irgendwo zu tun?
Ja, auch zunächst von meiner Seite natürlich hallo, freue mich, mit euch sprechen zu dürfen, auch gerade über das Thema, weil ja, Überschrift immer ist, Plan ist immer ungleich Realität, das musste ich feststellen und ja, wenn man dann immer so eine Idee hat und dann immer dann auch doch sehr häufig in die Zukunft guckt, dann, glaube ich, verliert man sich sehr häufig. Und ich habe es mal für mich so ein bisschen umgewandelt. Mein Ziel ist es dann doch vielleicht in der Zukunft mit einem guten Gefühl auf die Vergangenheit zu schauen. Und das kann ich ja nur, wenn ich im Hier und Jetzt maximal bin. Und ich glaube, das hat mich jetzt zur Zeit meiner oder die komplette Amtszeit in Düsseldorf begleitet, dass ich viele Phasen geplant habe, aber auch viele Phasen eine unfassbare Dynamik bekommen haben. Und dadurch, glaube ich, ist es immer wichtig, dann die komplette Energie dann doch für den Ist-Moment dann aufzuwenden und vielleicht dann auch da einzusetzen.
Sehr schön. Du sprichst mir ein bisschen aus dem Herzen tatsächlich, auch wenn ich mich mit Anselm vorbereite auf diese Folgen. Und mir kommt immer ganz oft die Kompetenz Anpassungsfähigkeit in den Kopf, auch im Kontext Trainer. Und das ist keine Einzelkompetenz, über die wir sprechen. Aber was ist, wenn der Plan, den ich mir zurechtgelegt habe, nicht funktioniert aus diversen Gründen? Und wie passe ich mich dann an und wie verfolge ich trotzdem mein Ziel? Und ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Daniel, wir starten immer zunächst allgemein in unsere Folge. Und zwar geht es darum, was macht denn für dich einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Also abseits von Spielklassen, abseits von Altersklassen, gibt es so Attribute, wo du sagst, das bringt ein Trainer mit?
Ja, ich glaube, auch das. Ich habe vieles lernen dürfen in der Zeit, als ich Fußballprofi war. Und ich durfte auch vieles lernen in den Jahren, in denen ich jetzt halt auch schon Fußballtrainer bin. Und ich glaube, man hat ja immer dann eine Idee von so einem Karriereplan. Ob man als Spieler, träumt man davon, irgendwann Bundesligaspieler zu werden. Aber das wird man ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist dann Stufe für Stufe, einzelne kleine Schritte. Und da war ich auch ein kleiner Amateurfußballer, der dann irgendwann dann Profifußball dann ausüben durfte. So ist es natürlich dann auch für mich als Trainer, dass ich immer dann doch versucht habe, irgendetwas zu planen, aber dieser Plan halt überhaupt nicht aufging. Also ich erinnere mich an meinen ersten Tag als Cheftrainer. Ich habe die Drittligamannschaft des VfL Osnabrück übernommen. Wir haben gegen Magdeburg gespielt, gegen den Tabellenführer und mein Plan war überragend. Plan A. Der wurde nur nach 5 Minuten überworfen, als mein Gegenüber dann Plan auf Plan B gewechselt hat. Und ich gucke meinen Co-Trainer an und sage, wir sind nackt, wir haben nichts mehr, wir sind blank. Und ja, das war natürlich etwas, darauf musste ich natürlich dann reagieren, perspektivisch reagieren. Aber das hat halt einfach auch gedauert, weil irgendwo so eine Planungsfähigkeit ist dann in dem Fall sicherlich gut. Aber ich muss halt auf einen dynamischen Zustand immer reagieren können. Und das ist ja gerade im Fußball viel, viel mehr, ja, kommt es zum Tragen. Und das ist immer noch die größte Herausforderung, wenn man vor 50.000 hier spielt und dann irgendwo mal feststellt, dass der Gegner nicht mehr das spielt, was man erwartet hat. Ja, es dauert dann schon vom Transfer. Aber ich glaube, das ist dann immer ganz gut, dass man das eine oder andere Tool, und dann sind wir wieder, dass ich Dinge im Vorfeld plane, dass ich auch Spieler habe, die in diesem Plan dann immer mir zur Verfügung stehen, dass ich dann an die dann die eine oder andere Information weitergeben kann, damit wir anpassen. Weil ich glaube, Anpassungsfähigkeit ist dann vielleicht dann doch noch die Überschrift vor oder steht dann noch über dem Plan.
Also hast du neben Plan A jetzt auch B, C, D und E in der Tasche oder mehrere Taschen mit?
Ja, vielleicht dann noch mal B und C. Also erstmal grundsätzlich nur einen Plan zu haben, den als alternativlos umzusetzen, funktioniert vielleicht dann, wenn ich die Chance habe, Manchester City zu trainieren, Real Madrid oder halt, wenn ich die besten Spieler habe. Ich glaube, dann ist Plan A alternativlos und leicht umsetzbar. So, willkommen im Leben. Ich bin nicht Trainer in England. Ich bin nicht Trainer in Spanien. Ich bin Trainer bei einem Zweitligisten, der ja vor 2,5 Jahren in einem Ist-Zustand war, der nicht ganz so komfortabel war. Und dann musste ich mich ja auch den Gegebenheiten anpassen und nicht direkt das aufsetzen, was ich gerne möchte. Und auch das, und dann sind wir wieder in dem Hier und Jetzt, selbst das musste ich in der laufenden Saison machen, dass ich schon gerne ein Trainer bin, der ja Fußball inhaltlich schnell vertikal spielen will und hoch ins Gegenpressing gehen will, hoch ins Pressing rein und schnelle Ballgewinne haben will. Ja, das kann meine Mannschaft aber nicht in der Form. Sie kann es nicht umsetzen. Und dann wechselt man, dann adaptiert man auch. Und das erwarte ich von meiner Mannschaft, das erwarte ich von mir. Und dann passt man Dinge ab und wenn sie zum Erfolg führen, dann glauben ja auch wieder alle an einen. Und das ist ja immer das Schöne dann im Fußball, dass über Ergebnisse dann auch schnell der Glauben an etwas oder dann wächst, wenn man vielleicht Dinge auch verändert.
Du sprichst schon deinen Plan vom Fußball an, Daniel. Lass uns hier nochmal bleiben. Also du hast gerade schon ein paar Dinge erzählt. Wie sehr passt dein Plan des Fußballspiels zu der Mannschaft, die du gerade hast? Und wie funktioniert das auch? Jetzt bist du im dritten Jahr, also gewisse Dinge können sich ja schon entwickeln und anpassen in dieser Zeit im Vergleich zu diesem Zeitpunkt, wo du angefangen hast hier beim Club.
Ja, ich konnte mich ein wenig auf den Club auch vorbereiten. Es war jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen Trainer geworden bin, sondern die Fortuna war in einer schwierigen Situation. Und dann konnte ich die Ist-Situation besser planen. Ich wusste, okay, die Mannschaft steht am Tabellenende, die Mannschaft besteht aus den unterschiedlichen Charakteren. Und wenn man unten steht, dann hat man eins nicht: keine Zeit und keine Geduld. So, und dann muss man relativ schnell natürlich auch anpassen und Dinge verändern und vielleicht im Sinne der Mannschaft anpassen. Und das habe ich dann getan, auch in den ersten Wochen und in den ersten Monaten. Und daraus entwickelt sich natürlich dann was, wenn man dann 2,5 Jahre da sein darf, dann darf man seine Spielidee platzieren, dann werden Spieler in einem Profil dann auch dazu gesucht, die in diese Spielidee passen. Und dann ist es vielleicht auch etwas leichter, Dinge auf dem Platz umzusetzen, die man für sich als Fußballidee dann definiert hat. Und ich glaube, das ist dann wieder die Anpassungsfähigkeit, die man besitzen kann, aber immer, dass der Plan schon da ist, dass ich eine Idee habe, wie es funktionieren kann, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, am Ende des Tages vielleicht auch ein Fußballspiel zu gewinnen.
Das dann kurzfristig. Jetzt startest du bei einem Verein. Wie weit im Voraus traust du dir zu oder versuchst du zu planen? Und ist es überhaupt möglich in dem Geschäft?
Ja, wir nehmen die Fortuna jetzt mal am Relegationsplatz. Große Angst davor, dann irgendwo in der dritten Liga auch zu verschwinden. Ein Kader, der eine unfassbar hohe Qualität individuell besitzt, als Mannschaft nicht so funktioniert, schlechte Ergebnisse erzielt, keine Tore schießt und natürlich aus einigen Häuptlingen auch aus ein paar Indianern besteht. Und dann, das meine ich, man hat keine Zeit, man hat vielleicht auch keine Geduld. Dann muss ich das nehmen, was vorhanden ist und dann das dann vielleicht auch passend dazu aufsetzen. Und dann kommt man zu Fortuna und sieht dann ein paar Häuptlinge wie ein Rufen Hennings, ein Daniel Ginczek und sagt, okay, das sind erfahrene, gute Spieler, die braucht man in dem Fall vielleicht auf dem Platz. Mein Plan ist es dann sehr häufig, in einem 4-3-3-System zu spielen, aber ist ja unmöglich mit beiden auf dem Platz. Und dann muss man es auch da verändern. Dann plant man vielleicht, okay, man spielt mit 2 Stürmern, welche Optionen habe ich? Ich könnte ein 4-4-2 spielen, ich könnte aber auch mit einer Dreierkette spielen. Dann sehe ich aber, so viele Innenverteidiger hat der Kader nicht, fragt die Innenverteidiger und die sagen, Dreierkette ist nicht unser Ding. Am Ende des Tages bleibt ein 4-4-2 übrig oder ein 4-1-3-2, was wir dann gespielt haben. und mussten natürlich dann entsprechend die Dinge so verändern, dass die Mannschaft es auch annimmt. Und dann war das sicherlich der Plan, ohne vielleicht dann schon so weit vorauszuschauen, dass wir in diesen 13 Spielen, wo wir zusammengearbeitet haben, schnellstmöglich den Klassenerhalt bekommen oder vielleicht den auch frühzeitig dann haben, diesen Klassenerhalt, und vielleicht dann nur eins von 13 Spielen verlieren. Das ist nicht das, was ich geplant habe. Geplant habe ich nur, die Ist-Situation zu verändern, vorausschauen, vielleicht dieser Mikrozyklus bis zum ersten Spiel.
Sind das dann auch Inhalte der Gespräche, wenn du zu dem Club gekommen bist, dass ihr erstmal sagt, okay, das ist die Ist-Situation, die müssen wir bestmöglich steuern, und dann unterhalten wir uns darüber, wie wir weiter zusammenarbeiten? Oder schaut ihr da auch schon auf weitere Jahre?
Ja, ich glaube, wenn es dann brennt, dann geht es erstmal darum, den Brand zu löschen. Und ich glaube, das war der Wunsch, dass ich möglichst schnell Ruhe ins Umfeld bringe und dass die Fortuna in der Saison darauf zweitklassig ist. So, und natürlich werden dann in den Gesprächen mit Christian Weber und Klaus Allofs war es der Fall, dass man natürlich über den Tellerrand hinausschaut. Aber ich glaube, da war jetzt dann irgendwo dann schon vorrangig, die Liga zu erhalten. Und dann redet man vielleicht erst danach, was brauchst du in der nächsten Saison, weil es war, glaube ich, auch nicht wichtig, wie ich Fußball spielen will, sondern die Art und Weise, welche Idee ich habe, dass diese Mannschaft dann doch nochmal ordentlich Punkte einsammelt, um in der Liga zu bleiben.
Ich habe im Vorfeld gelesen, dass Klaus Allofs gesagt hat, du passt perfekt zur Fortuna. Wir sprechen ja immer wieder auch darüber, Passung, Trainer, Verein. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn die Ergebnisse stimmen, dann passt ja der Trainer zum Verein. Warum aber passt jetzt du ergebnisunabhängig sehr, sehr gut zur Fortuna? Was macht da am Ende die Passung aus?
Ja, das, was du gesagt hast, am Ende des Tages werde ich auch in 1 und 0 gemessen und am Ergebnis. Und wenn ich Tabellen 16. wäre über die komplette Vorrunde, dann würden wir wahrscheinlich hier heute nicht sitzen und dann passe ich halt nicht perfekt zum Verein. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, mir ist 1 und 0 zu wenig, schwarz und weiß ist mir zu wenig, sondern wie ist der Weg dahin und der Weg zum Ergebnis. Und für mich als Trainer ist es vielleicht dann erstmal so, dass ich nicht unbedingt vorrangig ein Fußballspiel gewinnen will, sondern ich will erstmal ein paar Leute für mich gewinnen, weil daraus schließe ich dann jedes Mal, dann gewinne ich auch Fußballspiele. Und vielleicht ist es die Art und Weise, wie ich bin. Ich glaube, ich bin sehr authentisch, ich lasse mich nicht treiben, ich habe eine gewisse Gelassenheit. Ich habe natürlich auch schon andere Settings erlebt, also den großen Hamburger SV, in Anführungsstrichen den kleinen VfL Osnabrück. Also ich habe beide schon bekommen, jetzt habe ich wieder Tradition bekommen und glaube aber trotzdem da, wo ich bin, dass ich dann auch immer der aktuell oder perfekte Trainer für die Ist-Situation bin. Und dann muss man schauen, wie sich dann perspektivisch etwas entwickeln kann. Und ja, mir macht es unheimlich viel Spaß, hier zu arbeiten, und dann ist es, glaube ich, immer der Platz oder der Place to be, hier wirklich mit allem sich dann auch zu committen, was da ist. Und ich glaube, das fällt mir dann leicht und das sehen die Menschen. Und ja, glaube dann schon, dass das dann zusammenpassen kann. Wobei ich natürlich auch nicht ausschließe, dass an anderen Standorten es ähnlich wäre oder genauso wäre. Weil das bedingt ja dann letztendlich immer dann oder korreliert dann eher mit Erfolg und Misserfolg, dass man irgendwo an einem Ort besonders gern gesehen ist oder dann weniger.
Absolut. Ich würde gerne die Gelegenheit nochmal nutzen, um vielleicht mit so einer Vogelperspektive auf den Begriff Planungsfähigkeit zu schauen, weil Planungsfähigkeit ist ja im Endeffekt eingeteilt unter Fach- und Methodenkompetenzen. Also es gehört irgendwo eine gewisse Fachexpertise dazu, um überhaupt planen zu können, planen zu dürfen in einem Bereich. Und womöglich benötigt man auch ein gewisses methodisches Know-how, um planen zu können. Jetzt verbindet man ja oft Fach- und Methodenkompetenzen mit sehr analytischen Menschen, mit sehr strukturierten Menschen, wenn man es jetzt sehr polarisierend ausdrückt, mit Zahlen, Daten, Faktenmenschen, ja, die sich gerne Zahlen angucken. Natürlich ist es nicht so, dass es am Ende immer schwarz oder weiß ist, sondern oft in der Mitte drin. Und ich finde es echt spannend, wenn man jetzt sich umhört über dich als Person, dass immer wieder gesagt wird, deine absolute Kernkompetenz ist der Umgang mit Menschen. Ja, und gleichzeitig wird aber auch immer erwähnt, wie viel du auch über den Fußball weißt, also wie groß dein Know-how rund um den Fußball ist. Also es ist im Endeffekt eine perfekte Mischung, könnte man meinen, aus all diesen Faktoren. Und wir haben gelernt, Dennis und ich, dass ja vor allem der Umgang mit Menschen der Schlüssel ist, um am Ende auch erfolgreich zu sein als Mensch. Wie würdest du dich jetzt selber beschreiben? Also würdest du sagen, du bist so dieser strukturierte Trainer, bei dem alles jetzt immer wieder beim Begriff geplant sein soll? Oder bist du eher der vielleicht eher beziehungsorientierte, emotionale Menschen. Ich weiß, das sind jetzt so Pole und am Ende wird die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegen.
Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wirklich in der Mitte. Mich selber zu beschreiben, ja, ich glaube, das kann ich, weil ich habe vieles mir in meinem Leben erarbeiten müssen. Mir ist dann irgendwo nicht alles zugefallen, ob es in der Schule war, ob es dann auf dem Weg dann war, auch sich für einen Ausbildungsplatz dann irgendwo dann auch zu bewerben, ob es dann nachher auch im gesetzten Alter nach meiner Laufbahn dann auch nochmal ein Studium war. Ich durfte nochmal an der Uni Sportwissenschaften und auch Erziehungswissenschaften studieren und da habe ich vieles mitgenommen oder gelernt zu lernen einfach auch. Ich total inspiriert. Ich habe gestern noch mit einem ehemaligen Spieler gesprochen. Die Sportwissenschaften haben mir so viel gegeben, dass ich dann irgendwann auch mal methodisch was wieder lernen konnte, auch im hohen Alter. Ich glaube, das ist ja dann auch immer wichtig. Ich komme aus einer Generation, da, wenn man dann Rollschuh fährt, da waren die Rollen halt noch nebeneinander und nicht hintereinander. Und das durfte ich lernen. Und wenn man einen methodischen Aufbau dann auch gelehrt bekommt und der Switch im Kopf dann irgendwo dann auch entsprechend ist, dann lernt man diesen Aufbau und das funktioniert dann. Und das habe ich mitgenommen. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich war als Fußballprofi auch einer von denen, die sind mit einer Kulturtasche gekommen, haben dann ihr Training absolviert, haben nichts hinterfragt, haben gedacht, das ist genau richtig, was wir machen und bin dann wieder nach Hause gefahren. Und irgendwann kam der Switch halt auch, dass es vielleicht nicht alles ist, dass ich sage, ja, ich will aber schon den Fußball verstehen, warum ich was mache und warum wir was im Training umsetzen. Aber das hatte ich nicht in mir drinne, sondern ich habe es halt auch lernen müssen. Ich musste Dinge verstehen. Da halfen mir natürlich die unterschiedlichen Lizenzen dann einfach auch. Aber was mir viel wichtiger war, ich hatte keinen Bock darauf, in diesen Fußballproblemen auch permanent unterwegs zu sein. Also immer dieses, warum Fehlpässe gespielt werden, warum wir nicht gut verteidigt haben. Weil das habe ich immer in jeder Halbzeitpause 14 Minuten von meinem Trainer bekommen. Sehr problemorientiert. Und ich wollte einfach lösungsorientiert dann auch sein, weil ich habe mich gefragt, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn der Trainer mal reinkommt und sagt, ich habe gesehen, dass das nicht in Ordnung war, aber vielleicht habt ihr Bock, in der zweiten Halbzeit mal ein paar andere Dinge umzusetzen und dann schaut mal, ob das erfolgreicher sein kann als das, was ihr gerade gemacht habt. Weil bis zu dem Halbzeitpfiff war ich überzeugt, dass das, was ich gemacht habe, auch das Richtige ist. Und so hat sich das bei mir als Trainer einfach entwickelt, dass ich glaube, auch mal zu erzählen zu können, wenn ich den Ball aus 3 Metern übers Tor schieße, dass mir das auch schon 100 Mal in meinem Leben passiert ist, bevor ich dem nochmal erklären musste, dass er sich mit dem Oberkörper über den Ball legen muss. Also da differenziere ich dann schon und glaube einfach auch für mich, dass das eine ist Fußballtrainer und ich glaube, das können wir alle, Dreierketten, Viererketten auf dem Platz spielen, wir entscheiden, wo Räume überladen werden können, aber vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir mit den Menschen doch mal ein bisschen besser umgehen können und das ist eigentlich jeden Tag mein Ziel, dass ich meine Spieler so behandle, wie ich es mir immer gewünscht hätte und dass es dann ein bisschen ausgewogener ist, auch wenn ich weiß, dass das deutlich herausfordernder ist, als vielleicht eine Passform aufzubauen.
Dennis, jetzt bitte schimpf mich nicht, dass ich jetzt selber sozusagen vom Thema ablenke, aber ich muss da nochmal in dieses Bild rein, Kabine und Kabinenansprache.
Guck mal, ich wollte gerade von meinem Inline-Skate-Kurs an der Uni erzählen, aber wir nehmen erstmal deine Kabinenansprache.
Aber ich würde dich super gerne mal auf Inline-Skate sehen, wirklich. Ja? Ja. Kannst mir gerade nicht so vorstellen. Irgendwie.
Ich mir auch nicht mehr.
Ich gehe noch mal in dieses Kabinenbild rein. Ich glaube, das ist nämlich ein Thema, das ganz viele Trainer betrifft. Man geht nach der ersten Halbzeit in die Kabine und ist vielleicht stinksauer über das, was man da gesehen hat auf dem Platz. Und der erste Effekt wäre ja, dass man diesen Ärger sozusagen rauslässt und eben sehr problemorientiert ist. Wie oft erwischst du dich selber dabei, dass vielleicht dann kurz dieser Zorn rauskommt, wenn man es jetzt vielleicht überhaupt Zorn nennen kann, aber zumindest diese Emotion sich entlädt? Und wenn du dich dabei gar nicht erwischt, wie machst du das denn genau, um diese Emotionen zu regulieren?
Ja, wir sind ja hier unter uns. Also ich will nicht behaupten, dass mir das permanent gelingt. Und ich kann mich an ein Spiel letzte Saison erinnern. Wir haben gegen den ersten FC Nürnberg zu Hause gespielt und es war eine bodenlose erste Halbzeit von uns. Und wir haben alles gemacht, zumindest all das, was ich nicht vorgegeben habe. Und irgendwie war ich dann selber in so einer Spirale drin und habe mich dann immer wiederholt, wie ich draus sage, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und was war die Konsequenz daraus? Ich bin in die Halbzeit in die Kabine gegangen und habe richtig Dampf rausgelassen. Stand 0-0 zur Pause. Ich war sehr negativ unterwegs, war sehr kritisch und am Ende des Tages sind die Jungs rausgegangen und haben zweite Halbzeit nicht 0-0 gespielt, sondern sie haben 1-0 verloren. Super, habe ich mir richtig auf die Schulter geklopft. Also war hervorragend. Ich habe ihnen genau das gegeben, was ich niemals haben wollte. Und die Konsequenz war, wir haben ein Fußballspiel verloren. Aus meiner Sicht, mein Betrachtungswinkel. Jeder andere würde behaupten, es lag vielleicht daran, dass er in der Spieleröffnung einen Fehlpass gespielt hat und der Gegner dazwischen gespritzt ist und dann entsprechend das Tor gemacht hat. Und aber das ist nicht meins. Also am Ende des Tages habe ich eine relativ hohe Fehlertoleranz und glaube, kann dann auch erkennen, wenn ich Fehler mache, und meine Fehlerkultur ist dann einfach auch dahin gegeben. Naja, wenn ich denen in der Halbzeitpause erzähle, was sie alles gut gemacht haben, erste Halbzeit, wenn wir nochmal eine Schippe drauflegen, am Ende des Tages könnte man ja vielleicht auch so ein Fußballspiel gewinnen. Ich habe keine Garantie dafür, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also am Ende des Tages arbeite ich ja mit Menschen zusammen und wir sind dann alle auch fehlbar und ich dann auch, das war ich in dem Fall, ist mir jetzt nicht wieder passiert. Ich versuche dann doch immer sehr rational zu bleiben. Ob das am Ende des Tages der Schlüssel ist, wir spielen letzte oder diese Saison hier gegen Kaiserslautern, liegen 0-3 zur Pause, gab genug, oder 1-3 war es dann, es gab genug Grund zum Anlass, auch laut zu werden. Ja, aber es war nicht mein Weg. Mein Weg war dann eher, ich habe gesehen, dass da ein paar Jungs eigentlich am liebsten aus dem Stadion flüchten würden. Ich habe mit mir eingeschlossen. Wir hatten diese Fortuna für alle Kampagne und das Letzte, was wir wollten, ein Heimspiel beim ersten Mal verlieren. Aber ja, wir haben das Spiel gedreht, wir haben das Spiel gewonnen. Was jetzt der Grund war, ob die Jungs dann in Anführungsstrichen mit dem Arsch an der Wand standen und mehr getan haben oder ob es vielleicht dann etwas mehr Empathie war. Ich würde lieber auf die Karte setzen und gehe davon aus, dass ich ihnen unheimlich gut getan habe, dass ich sie nicht an die Wand genagelt habe. Und ja, da habe ich dann auch die Quittung für gekriegt. Wir haben das Fußballspiel gewonnen.
Erfahrungswissen, ne? Wenn das Ergebnis dann passt, dann war es wahrscheinlich richtig. Hast du für diese Phase der Halbzeitansprache, hast du da einen Plan? Legst du dir da was zurecht oder guckst du genau, wie der Spielverlauf ist? Der ein oder andere kennt aus der Ausbildung vielleicht so dieses Modell Rom, Ruhe, Organisation, Motivation für diesen doch kurzen Zeitraum, den ich irgendwie mitnehme. Nichtsdestotrotz wirst du ja auch vor allem auf die erste Halbzeit als solche eingehen, die du ja schwer vorher voraussagen kannst.
Ja, aber ist ja die Frage, muss ich auf diese erste Halbzeit eingehen? Also das meine ich wieder, dann suchen wir ja Lösungsansätze. Wenn es für mich planbar wäre, dass, wenn ich über die Dinge spreche, die wir verkehrt gemacht haben, dass wir im zweiten Durchgang sie nicht mehr verkehrt machen, dann würde ich es unterschreiben. Dann würde ich sagen, okay, dann lass uns nochmal in der rückwärtigen Verantwortungsklärung unterwegs sein. Und das will ich ja nicht. Also am Ende des Tages habe ich 15 Minuten. Die ersten 4 Minuten sitze ich draußen und lass mich nicht berieseln, sondern lass mich von meinen Co-Trainern unterstützen und mir ihre Eindrücke schildern, was sie gesehen haben, aber auch relativ schnell, was sie in der Halbzeit verändern würden. Das matcht dann häufig mit meinen Gedanken, das nehme ich mit, dann habe ich die Treppe hoch in die Kabine und dann sitzen ein paar Jungs da, die sich vorher auch erzählt haben, was sie alles gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben, was sie besser machen können, was sie nicht mehr machen wollen. Dann haben sie ein bisschen Dampf abgelassen, dann frage ich sie, was sie brauchen, dann haben sie manchmal Themen, dann sind es meistens deckungsgleiche Themen und dann reden wir darüber, was wir in der zweiten Halbzeit verändern können und was wir machen können. Und das plane ich im Vorfeld nicht, weil es ja immer aus der Situation entsteht. Und ja, das sage ich auch. Also es ist ja immer schön, wenn dann das, was in der Halbzeit passiert, dafür verantwortlich ist, was in der zweiten Halbzeit dann im Ergebnis sich auch widerspiegelt. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also so schön es dann immer ist, natürlich sage ich dann auch mal irgendwo auf einer motivationalen Ebene, wenn einer einen Fehler gemacht hat, komm Jungs, lass uns jetzt für ihn laufen, gerade für ihn, der hat gerade einen miesen Tag gehabt und ja, am Ende des Tages haben wir das Spiel trotzdem verloren und die Jungs hätten gerne auch für ihn nochmal was gemacht, aber das ist dann nicht ausschließlich. Aber ich glaube schon häufig kann es dann immer zumindest irgendwo ein Motiv sein, um in der zweiten Halbzeit vieles besser zu machen, weil man ist dann halt auch positiv besetzt.
Also das ist wie die Motivation, die wir beide uns immer geben. Ne?
Komplett vergleichbar.
Daniel, lass uns mal schauen auf so eine alltägliche Woche bei dir auch. Wie planvoll gehst du in so eine Trainingswoche rein und wie lässt du dich auch beeinflussen von all den Faktoren, die wir gerade schon hatten, Stichwort Anpassungsfähigkeit, Verletzungen und so. Nimm uns da mal mit.
Ja super, gestern war unser freier Tag. Das ist für mich Homeoffice, der halbe Tag ist frei, die erste Hälfte des Tages sitze ich am Schreibtisch, plane die Woche, plane die Inhalte der Woche, aber auch nur bis zum nächsten Spiel Themen, die wir bearbeiten wollen. Dann aber auch mal rückblickend, was am Wochenende war nicht gut, was wir in der kommenden Woche brauchen können, ein Trainingsschwerpunkt. Ich kann ja auch nicht alles abbilden, dann bilde ich Dinge ab, die auf den kommenden Gegner dann sicherlich auch oder die für den kommenden Gegner wichtig sind. Und dann wird der einzelne Tag geplant und stelle dann heute Morgen dem Trainerteam die Woche vor, verteile die Inhalte dann auch und hatte heute eine überragende Spielform ausgearbeitet, gestern eine Stunde dran gesessen, ich habe mich so dran erfreut und 70 Minuten vor der Teambesprechung sagte mir der Athletiktrainer, dass ein Spieler fehlt und ich brauchte unbedingt dann 21 Feldspieler, um alle Themen umzusetzen. im Vorfeld und musste darauf reagieren. Und dann sah ich wieder Plan ungleich Realität. Ich musste Dinge verändern und dann sind wir beim methodischen Ansatz, beim Schwerpunkttraining. In Spielform kann ich dann nochmal Räume verändern. Ich kann die Personenanzahl, Kontaktbegrenzung, geht alles. Sicherlich eine Möglichkeit. Aber vielleicht komme ich nicht mehr ganz so im Abschlussspiel mit den Spielern in die Positionierung rein, die ich haben will. Als Trainer kann man auch noch mal ein bisschen was steuern. Dann nehme ich halt mal einen raus, der am Wochenende gesperrt ist. Dem sage ich, bleibst mal beim Torschuss. Wir spielen es dann nur im 6 gegen 6 anstatt im 7 gegen 7. Ich merke, einer, der fährt sich in der Trainingseinheit heute an den Oberschenkel, dann schicke ich den auch rein. Dann komme ich auch wieder in meine Themen. Und da braucht man eine gewisse Flexibilität, weil es ja schade ist, weil in der Regel ich nicht das immer umsetzen kann, was ich möchte.
Wie schaut da der Austausch mit deinen Trainerkollegen aus? Also in so einer Wochenplanung. Ja, wir können jetzt mal bei der Woche bleiben und dann auch gerne größer auch nochmal werden. Wie tauscht ihr euch dann aus? Jetzt passiert es da, dann sagt der Athletiktrainer, Old Coach, da fehlt ein Spieler. Machst du das dann selber schnell und gehst da in die Überlegung, wie veränderst du das? Oder gibt es da nochmal einen Austausch? Habt ihr da eine gewisse Meetingstruktur vielleicht auch unter der Woche?
Ja, das ist definitiv geplant. Also wir sitzen halt 90 Minuten vor Trainingsbeginn immer zusammen im Trainerteam. Umfasst das die Videoanalysten, umfasst den Athletiktrainer, weil er den Hut auf hat für den medizinischen Bereich und unseren Mentalcoach, der den medizinischen Bereich begleitet und natürlich die Mannschaft und uns im Staff. Und dann, so wie heute, dann komme ich mit den Themen und verteile die Themen. Meistens schaffe ich das noch Spieltag plus eins vor dem freien Tag, dass ich den Trainern Aufgaben gebe. Und wenn man ein kompetentes Team hat und das sind auch alles Fußballlehrer um mich herum, dann sage ich nicht, was sie umsetzen sollen, sondern ich gebe ihnen die Themen. Ich sage, ich möchte kleine Spielformen haben und ich habe 10 bis 12 Spieler, weil das Risiko ist ja dann schon immer da. Wir haben dann natürlich immer noch die Reserve, dass wir mal auf den Torhüter zurückgreifen können in den Spielformen. Und dann will ich nur von ihnen die Themen abgedeckt haben. Und dann kommen natürlich auch Empfehlungen. Ja, macht es denn Sinn, wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Spieler rausnehmen? Können wir den nicht zum Athletiktrainer schicken? Mache ich sehr ungerne. Aber nehmen wir dann natürlich immer noch als Handlungsoption. Und so geht es dann in so einem Schwerpunkttraining, so wie heute, wenn ich auch einen Schwerpunkt habe, dann tausche ich mich dann weniger mit den Trainern aus, sondern setze mich ziemlich nach der Trainerbesprechung nochmal zurück und verändere das dann. Also verändere eher die Trainingsformen der Kollegen, als dass sie dann nochmal Einfluss in meine Form nehmen. Weil bei allem, dass wir sehr, sehr, sehr flach in der Hierarchie sind, muss ja trotzdem einer den Hut aufhaben und da gebe ich dann den Trainern die maximale Kompetenz in ihrem Bereich, dem Standardtrainer, dem Trainer, der dann das Individualtraining auch macht. Da nehme ich keinen Einfluss drauf, da gebe ich keine Themen vor, sondern verlasse mich dann auf die Qualität der jeweils einzelnen Personen in dem Team dann auch. Und das ist dann durch die Woche Tag für Tag geplant, wer wann was umsetzt, um am Ende des Tages dann die Woche mit dem Spielersatztraining bei uns abzuschließen, wo ich dann auch nur noch als Zuschauer dabei bin und nicht einwirke, weil da können sie sich dann nochmal komplett gänzlich entfalten, ohne Vorgaben von mir.
Ich finde ja auch interessant, wie dann die Analysen bzw. Besprechungen im Team dann da auch eingebettet sind. Man hört ja immer wieder von Spielern so nach ihrem Karriereende, boah, die Videoanalysen, die waren nichts für mich immer, immer so lang. Ja. Wie sind die geplant bei euch? Also wie flexibel werden die von euch angesetzt? Beziehungsweise wie klar sind die vorher feststehend für die Spieler?
Wir haben eine klare Wochenstruktur. Also grundsätzlich ist es dann Spieltag minus eins, dass die Gegnervorbereitung dann stattfindet, die Gegneranalyse. Die übernimmt einer meiner Co-Trainer. Also für mich ist auch wichtig, dass sie nicht immer nur meine Stimme hören und vielleicht dann auch mein Wording. Spieltag minus zwei ist der andere Co-Trainer mit den Standards dran. Er hat auch den Hut auf, welche Standards wir spielen, wie wir sie spielen, wer sie schlägt. Da hänge ich mich auch nicht rein. Also was soll ich mich damit beschäftigen? Jemand sich dann wirklich stundenlang damit beschäftigt, bin ich nicht derjenige, der in der Einheit dann sagt, ja, vielleicht sollst du doch mal einen Rechtsfuß machen anstatt einen Linksfuß. Völliger Quatsch. Dafür wenden sie so schon sehr viel auf. Die Spieltagsbesprechung selber liegt bei mir, aber bei der Analyse im Nachgang, die übernehme ich wieder, wenn ich sie für sinnvoll erachte. Natürlich hilft es mir dann natürlich auch, Dinge zu verstärken, die wir gesehen haben, die wir umgesetzt haben, die wir weniger umgesetzt haben. Aber manchmal haue ich es auch in die Tonne. Also wenn man, so wie wir vor 14 Tagen gegen Wiesbaden spielt, die nach 20 Minuten eine rote Karte bekommen, dann kann ich relativ wenig zumindest für die neue Woche mitnehmen. Vielleicht nehme ich was mit für die Phasen dann in der Vorbereitung, wo ich wieder planen kann, wo ich wieder sage, okay, Schwerpunkt heute, Überzahlspiel, wir spielen gegen einen Gegner, der nur noch 10 Spieler auf dem Platz hat, der tief verteidigt. Dann hole ich das vielleicht nochmal raus, dann schaue ich nochmal drauf. Aber wenn Dinge dann irgendwo in der Ist-Situation nicht mehr gewinnbringend für die Zukunft sind, dann können wir auch gerne mal die Tür zumachen und dann brauche ich auch keine Analyse.
Wie überzeugst du die Spieler mehr? Dadurch, dass du auf
dein Spiel schaust als Mannschaft? Dass du sagst, okay, wir trainieren unser Spiel, wir wollen es da verbessern? Oder darauf, dass du gut vorbereitet bist auf den Gegner und vielleicht zu viel Gegner mit in die Woche nimmst und daraufhin trainierst und da vielleicht die Mannschaft nicht mehr ganz bei sich ist? Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, auch da eine Balance zu finden. Das liegt auch, glaube ich, immer an dem Ort, wo man sich befindet. Also wenn man mit dem VfL Osnabrück in die zweite Liga aufsteigt, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass man nicht das beste Personal hat. So, da muss man vielleicht die beste Idee haben und dann muss man komplett anpassungsfähig sein. Und dann bereitet man sich vielleicht deutlich mehr auf den Gegner vor, weil der Gegner dann vielleicht auch sich selber nicht komplett ernst nimmt, wäre das falsche Wort, sondern vielleicht auch eher bei sich bleibt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen Gegner treffe, der das Gleiche wieder spielen wird, sehr hoch und ich kann Lösungsansätze dafür finden. Wenn man HSV-Trainer wird, dann muss man schon darauf aufpassen, dass man nicht zu sehr sich auf den Gegner einstellt, weil du sehr viele Individualisten hast, die erstmal grundsätzlich gar nicht bereit sind, auf den Gegner einzustellen. Das hat was mit der inneren Überzeugung zu tun, vielleicht ein Stück weit mit einer inneren Überheblichkeit, Arroganz, Selbstvertrauen, wie auch immer man das beschreiben will. Aber da geht man vielleicht nicht immer unbedingt den Weg mit, dass man vielleicht auch auf Veränderungen reagieren möchte. Das Risiko dabei ist nur, dass man, wenn man HSV dann oder in HSV trainiert in der zweiten Liga, der Gegner sich auch Woche für Woche was anderes einfallen lässt, weil die Herausforderung schon groß ist, gegen die besten Individualisten dann auch mit der gleichen Spielidee zu kommen und dann passt man an. Und da muss man eine gesunde Balance finden. Sag ich auch ganz offen, ist mir auch nicht immer gelungen und ist natürlich auch schwierig, wenn du dann keine Ergebnisse erzielst und an anderen Standorten wirkt das Ergebnis schon deutlich mehr als der Weg zu dem Ergebnis hin oder vielleicht das, was du umsetzt. Und ja, so eine Mischung, so eine gesunde Mischung ist es dann einfach auch jetzt an diesem Standort hier. Und ich hatte einfach auch Glück, dass in den ersten, ja, die ersten 13 Spiele, wir hatten nur eins verloren. Das heißt, die Jungs glauben dann eher das, was ich sage, sind in der Lage umzusetzen. Und dann ist es jetzt eine gesunde Balance daraus, bei allem bei komplettem Respekt vor dem Gegner. Ich werde mich immer auf den Gegner maximal einstellen, weil ich glaube, dass jeder Gegner, gerade in der zweiten Liga, dich auch jedes Wochenende bespielen kann und schlagen kann. Und werde nicht dann wieder alternativlos Plan A nur aufsetzen, sondern mir auch mehr Möglichkeiten eröffnen.
Du hast in einem Gespräch gesagt, dass du vor allen Dingen deine Mannschaft gegen den Ball lautstark auch unterstützt, von der Linie aus und im Offensivspiel ihnen eigentlich da auch mehr, ich nenne es jetzt mal, mehr Freiraum vielleicht auch geben möchtest, mehr Spielraum für eigene Entscheidungen. Seit wann machst du das so und inwiefern würdest du das auch anderen Trainern, vielleicht auch jungen Trainern, die gerade in der Entwicklungsphase sind, empfehlen, das so zu machen?
Ja, ich unterstütze meine Mannschaft im Defensivverhalten, weil ich eine gleiche, klare Ordnung habe. Das ist dann auch häufig dann dem Gegner geschuldet und auf den Gegner abgestimmt. Nicht immer, aber es gibt dann klar ein paar Prinzipien, die ich immer haben möchte. Also grundsätzlich bin ich dann vielleicht nicht so mutig und versuche dann die Angriffe nach innen zu lenken, um da Ballgewinne zu haben, sondern ich hätte es schon ganz gerne außen, weil ich es dann für deutlich ungefährlicher finde. Und das sind dann Situationen, die ich halt mit der Mannschaft dann auch bespreche, abstimme. Und da finde ich einfach, gerade im Defensivverhalten, ja, ein gewisses Maß an fußballerischer Intelligenz braucht man. Aber in erster Linie braucht man viel Wille, Bereitschaft, Leidenschaft und Intensität und was auch immer. Aber man braucht erstmal nicht das Spielgerät. Also von daher muss ich keinem erklären, was sie mit dem Ball machen müssen. Und dann würde ich auch immer behaupten, mit einem guten Plan kann man dann vielleicht auch erstmal sich ein wenig schadlos halten. Und beim Offensivspiel, ja, das habe ich dann auch gelernt, da muss man sich halt auch mal zurücknehmen. Ich habe vor ein paar Jahren mal bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz gestanden und das war dann unterklassig und ich konnte nicht verstehen, warum sie so Fußball spielen, wie sie Fußball spielen und habe mich jetzt auch mittlerweile, glaube ich, drauf ja, besonnen, dass ich dann wirklich nur Vater bin am Fußballplatz. Aber da hat der Trainer unterbrochen, hatte eine unfassbare Idee, wie das jetzt das nächste Tor schießen, sie schießen könnten im Training. Und ich sitze draußen und habe gesagt, das wird niemals klappen. Niemals. Und was passiert? Der Ball geht von A nach B zu C zu D, die Flanke kommt rein und das Tor fällt genauso, wie er es geplant hatte. Sie gucken den Trainer an, der Trainer sagt, seht ihr, habe ich euch doch gesagt. Und ich sitze draußen und denke mir, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Und das meine ich also offensiv. Ein paar Gedanken, wie man sie haben sollte. Ich spiele gerne den ersten Ball vertikal. Ich spiele gerne mit dem ersten Kontakt offensiv. Ja, aber ob der Ball jetzt von A nach B muss oder von A nach C, will ich gar nicht wegnehmen, weil oft erwischt man sich ja auch da draußen und ich denke, schieß nicht. Der schießt und ich sage, Tor, super. Gut, dass er geschossen hat. Und da würde ich ihn dann halt deutlich mehr frei halten lassen, als ich es vielleicht im Defensivspiel mache.
Ich möchte es gerne nochmal ins Training sozusagen übertragen, das, was du jetzt gesagt hast. Heißt es dann auch, dass es bei dir auch solche klassischen Passformen, Übungsformen gar nicht gibt. Ja, Start, Stopp und A nach B und B zu C.
Nee, die gibt es wirklich nicht. Oder andersrum. Natürlich gibt es sie auch. Wenn die Passform der Erwärmung dient, mitten in der Woche, dann ist mir eigentlich völlig egal, wie die Passform ausgeführt wird. Die erste Einheit bei uns im Training in der Woche ist die Technikeinheit. Die Technikeinheit besteht aus drei Bausteinen, aus der Ballarbeit, aus der Passform und aus einer Spielform. Wir Trainer tauschen Woche für Woche bei der Doppeleinheit. Also ich mache genauso die Ballarbeit, wie ich die Passform oder die Spielform mache. Und dann geht es mir unfassbar ums Detail. Dann will ich wirklich definitiv vorgeben, in welche Füße gespielt wird, in welche Räume wir uns bewegen, was ein spielfähiger Ball ist, welcher Raum dann vielleicht auch dann nicht mehr bespielt werden soll. Und da bin ich ziemlich penibel, weil ich nicht passen will, um zu passen, sondern vielleicht auch schon es so aufbaue, dass ich sage, okay, das sind die Räume, die wir am Wochenende auch bespielen wollen. Oder dann halt in der Wiederholung, das haben wir am Wochenende nicht gut gemacht. Und da würde ich dann eher sagen, dass die klassische Passform bei uns dann eher in der Mitte der Woche dann einfach mal zum Tragen kommt, wo wir sagen, okay, es ist ein Punkt der Erwärmung und nicht ein spielführendes Ziel.
Jetzt weiß ich, was Carsten Wehlmann meinte, als er über dich gesprochen hat und gesagt hat, dass du sehr ambitioniert bist, inhaltlich sehr, sehr stark bist. Eine Sache konnte er mir noch nicht so ganz genau erzählen. Er meinte, du ziehst ihn immer auch ganz gerne auf, dass du ihm die Bude vollgehauen hast. Für alle Zuhörenden, Carsten Wehlmann ist der Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel. Was hat es damit auf sich? Also, hast du Carsten Wehlmann tatsächlich so viel Buden reingehauen?
Training war das häufiger mal, als wir zusammengespielt haben. Aber ja, ist auch spannend. Also Carsten Wehmann habe ich dann auch damals, und das meine ich, als Torhüter kennengelernt und habe niemals darüber nachgedacht, dass der Geschäftsführer Sport irgendwo wird. Wahrscheinlich für ihn auch unvorstellbar, dass ich Fußballtrainer sein kann und Fußballtrainer werde. Und das zeigt auch, dass wir auch, ja, wenn man dann auch anpassungsfähig ist und dann sage ich, ich glaube, Carstens größte Stärke ist auch, dass er wirklich planungsfähig ist, weil alles, was er vorbereitet in seiner Kaderzusammenstellung und hat in den letzten Jahren zum Erfolg geführt. Seine Trainerauswahl hat zum Erfolg geführt. Und das ist der Grund, warum er vielleicht dann auch in den letzten Jahren so viel Erfolg hatte. Da glaube ich, da gibt es bei uns Parallelen, aber ich dann vielleicht dann doch etwas anders unterwegs bin, als er es ist. Und es war immer große Freude, doch als letztes den Ball berührt zu haben, bevor er bei ihm dann einschläft.
Weil das glaube ich sofort.
War sehr laut danach.
Dennis, als Daniel gerade erzählt hat, wie er sich so am Spielfeldrand gefühlt hat, während sein Sohn spielte, habe ich auch an dich gedacht, wie du da so drauf bist. Ja, bist du da eher so pöbelnd oder kannst du dich zurückhalten?
Ich unterschreibe genau das, was Daniel gesagt hat. Ich glaube, jemand, der sich viel mit Fußball beschäftigen darf und dann vermeintlich weiß, wie 79,x Millionen weitere Bundestrainer hier in Deutschland, wie das Spiel vielleicht funktioniert, der hat dann seine Idee davon. Aber ich glaube, das Spiel, egal auf welchem Niveau, ist so unvorhersehbar, dass wir uns gut tun, uns dann auch mal zurückzuhalten. Und als Vater am Rand ist es sowieso schon schwer, mit all den Dingen umzugehen, denn du guckst natürlich auf dein Kind. Und da sind so viele Einflüsse, deshalb glaube ich, ist das aber auch ein Learning, durch das ich so ein bisschen gehe, dass man sich da zurückhält und eher mal den Ball laufen lässt.
Schön, das freut mich, dass du dich da gut verhältst. Ja.
Ich gebe mir Mühe. Vielleicht kommt das auf dich ja auch nochmal zu.
Ja, vielleicht. Ich werde dann berichten. Lass uns doch nochmal die große Schleife sozusagen machen, wenn es okay ist, dass wir mal auf die ganze Saison schauen. Weil ich finde, wenn wir über Planung im Fußball sprechen, dann dauert es gar nicht lang und dann fällt das Wort der Periodisierung. So ein bisschen fast schon so ein Trendwort geworden. Was ist denn überhaupt Periodisierung? Frage ich mich dann oft. Was fällt da alles darunter? Und was mich da interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt da vor der Saison auf die Runde schaut, inwiefern periodisiert ihr eben eure Runde im Sinne von, hey, das und das wollen wir inhaltlich erreichen in dieser Saison, auch im Sinne der Belastungssteuerung wollen wir auf diese und jene Aspekte schauen. Inwiefern spielt das wirklich eine Rolle in der Planung einer ganzen Saison?
Ja, ich kann nur für mich sprechen und komplett untergeordnet. Also ich habe wirklich nur diesen Zyklus Vorbereitung, erstes Spiel und aber auch da in der Überzeugung, naja, ich kann ja nicht in sechs Wochen das trainieren, was ich sechs Monate gebrauche oder in 12 Wochen für 12 Monate. Völliger Quatsch. Ich muss mich auch immer dann wieder den Dingen anpassen. Ich habe jetzt 2 Jahre lang meinen Kader erst sehr, sehr spät komplett gehabt. super, weil ich eine jede Menge Dinge, die ich plane, vorher aufsetze, aber keiner von den Jungs da ist, die am ersten Spieltag auf dem Platz stehen. Ich glaube, das haben dann meine Kollegen, die dann viele Nationalspieler haben, die haben das ja viel, viel häufiger und die können ja immer nur situativ dann immer Dinge aufsetzen. Ich habe eine klare Struktur, was die Idee betrifft. Ich arbeite in einer Vorbereitung erst im Spiel gegen den Ball, dann sind wir wieder bei den Tugenden, die man erstmal grundsätzlich nicht braucht. Die Jungs müssen sich kennenlernen untereinander. Natürlich dann immer mit einem fußballerischen Ansatz, was ich gerade gesagt habe, wenn man eine Passform macht, dann schon mit Elementen des Offensivspiels. Aber grundsätzlich versuche ich erstmal eine defensive Struktur auf den Platz zu bringen, weil die ist relativ einfach dann vielleicht auch für die Jungs, die später kommen, dann zu begreifen und auch umzusetzen. Und dann kommt irgendwann der Switch, dann geht es halt im Laufe der Vorbereitung in das Offensivspiel und dann geht es um klare Positionsaufgaben, um Positionsprofile, die wir dann auch in diesem Positionsspiel dann einfach auch sehen wollen. Und dann ist es wirklich eigentlich nur der Zyklus zum ersten Spiel, am Ende der Vorbereitung. Ja, dann wird es ein bisschen schneller, dann kommen die dynamischen Dinge. Aber das meine ich, ist vielleicht dann nur noch die Länderspielpause, wo ich dann wieder Dinge aufsetzen kann, die mir wichtig sind. Aber wenn ich es dann halt auf 6 oder 12 Monate plane, ich weiß nicht, was im Dezember ist, wo ich stehe mit meiner Mannschaft in der Tabelle. Ich weiß nicht, wer geht, wer verletzt ist. Deswegen ist dann erst wieder die Winterpause für mich der nächste Punkt, wo ich die Wintervorbereitung auch plane. Und dann auch da erst die Schwerpunkte, weil ich heute nicht weiß, was morgen ist.
Jetzt hast du Vorbereitungsphase gesagt. Das war für mich Stichwort Auswahl Testspielgegner. Planung. Also da habe ich auch schon unterschiedliche Dinge gehört, im Sinne von am Anfang möchte man eher vielleicht stärkere Gegner haben. Ich habe aber auch schon genau das Gegenteil gehört. Inwiefern ist das für dich ein Aspekt, der wichtig ist in der Planung? Gegen wen ihr wann spielt?
Ja, es ist nicht unwichtig. Ich finde, gerade wenn ich Spiel gegen den Ball dann auch aufsetze und noch gar keine Struktur mit dem Ball gebe, dann spiele ich gerne gegen unterklassige Mannschaften, weil ich entscheide, wo ich Ballgewinne haben kann, wahrscheinlich aufgrund meiner Qualität. Wenn ich ins hohe Pressing gehe, wenn ich im Mittelfeld pressing, wenn ich tief stehe, dann entscheide ich, wann ich diese Ballgewinne habe. Zudem verbinde ich dann diese Spiele gegen unterklassige Mannschaften halt auch mit Provokationen. Also grundsätzlich halt auch, wie viele Pässe gestehen wir dem Gegner zu, wenn er im Ballbesitz ist? Welche Belohnung, Bestrafung entsteht dann halt bei mehr Ballbesitzphasen oder bei kürzeren Ballbesitzphasen? Da spielen dann auch bei mir immer 2 Mannschaften gegeneinander, weil ich dann immer noch Belastung verteile. Jede Mannschaft dann 45 Minuten und die spielen dann in diesen Spielen dann erstmal gegeneinander. Und das weicht dann in der Vorbereitung auf, in dem Augenblick, wo wir dann halt auch eine offensive Struktur aufsetzen. Und dann ist es für mich wünschenswert, dass die Gegner dann auch stärker werden, weil ich dann natürlich auch häufiger dann unter Druck gefordert bin, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht zu der Positionsaufgabe auch ganz gut passen. Also ich versuche dann doch eher von etwas schwächer zu etwas stärker zu kommen, aber auch da habe ich nicht immer ausreichend Einfluss drauf, weil man dann auch irgendwo dann nochmal eine Sponsorenverpflichtung hat oder dann vielleicht auch mal einen attraktiven Gegner bekommt, den man vielleicht nicht zu einem anderen Zeitpunkt bekommen könnte.
Ja, absolut. Da sind wir wieder beim Thema, man kann viel planen, aber am Ende spielen natürlich auch andere Dinge eine Rolle.
Ja, und andere Dinge, gleich, die spielen zusammen. Du sprichst über, wir haben so ein bisschen taktische Periodisierung, du sprichst aber auch das Thema Fußballfitness an. Lass uns in der Vorbereitungsphase nochmal bleiben. Also klar, ihr testet vorher natürlich und die Spieler gehen nicht von 100 auf 0 runter, das ist auch klar. Aber wie baut ihr das auf und wie arbeitest du da auch mit deinem Staff zusammen, dass ihr bestmöglich auch jeden einzelnen Spieler da hinbringt, wo ihr ihn haben wollt?
Ja, bei uns ist ganz spannend. Also gerade dadurch, dass wir haben mit Andreas Groß einen unfassbar guten Athletiktrainer, was wir in unserem Trainerteam auch haben. Ich glaube, dann auch beide Analysten, beide Co-Trainer, Torwarttrainer und meine Person, wir sind auch alle Sportwissenschaftler. Also wir haben einen gewissen Hintergrund. Wir müssen nicht alles wissen, aber wir müssen alles verstehen, finde ich. Und da ist einfach aber auch das Zusammenspiel da. Deswegen habe ich Andreas gerade erwähnt. Das hat halt eine unfassbar hohe Kompetenz in dem Bereich. Und dann verlasse ich mich einfach darauf, dass er die Dinge, die wir halt dann doch athletisch brauchen, dass er die dann umsetzt. Und dann ist es aber auch der Zeitpunkt, wo wir uns zusammensetzen, wo wir dann sagen, okay, was brauchen wir an Tempometern, an Sprintmetern? Wie können wir das kombinieren dann in der einen oder anderen Spielform auch? Wo schlägt über dann unter, wo ich sage, okay, das ist eine taktische Form, da kann ich dann nicht auf dich Einfluss nehmen oder ich kann dann nicht drauf achten und dann steuern wir in der Regel immer nach. Also wir versuchen dann schon, Dinge mit zueinander zu vereinbaren, aber es ist dann halt auch mal isoliert so, dass die Jungs nach der Trainingseinheit dann nochmal in die Laufschuhe müssen, beziehungsweise dann der Einzelne auch noch aufgrund der Daten, die wir erfasst haben, auch nochmal individuell nachsteuern muss.
Das ist ein interessantes Stichwort für mich. Ich habe gehofft, dass wir auch an den Punkt kommen, wo ich nicht einfach random das Thema wechseln muss, ja, sondern gleich auf diesen Begriff der Daten aufsetzen kann. Es gibt eine interessante Studie, in der über 150 Personen befragt wurden, Experten aus dem Athletikbereich, aber eben auch Trainer, ja, und Entscheider und auch Spieler über eben den Einsatz auch von GPS-Daten zur Nutzung, wie kann man diese verwenden, in dem Fall von Positionsdaten. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr seid alles ausgebildete Fachleute auch im entsprechenden Bereich und könnt die Daten gegebenenfalls auch gut lesen und einsetzen. Wie schaut es bei euch wirklich in der tagtäglichen Arbeit aus? Inwiefern nutzt ihr zum Beispiel jetzt Positionsdaten und wofür nutzt ihr sie? Woher haben diese einen Effekt auch für euch?
Ja, es ist immer ein spannendes Thema. Bin dann sicherlich, nutze die Daten für mich selber sehr rudimentär einfach nur. Also ich gucke dann schon auf unsere Laufdaten, unsere Laufwerte, weil ich natürlich auch erkennen will, ob die geforderte Intensität dann auch abgebildet haben über Sprintmeter, über Tempometer, über wo bewegen wir uns im Liga-Vergleich. Komplett isoliert fällt es mir halt unheimlich schwer. Dann sind wir wieder, bin ich Fußballtrainer oder bin ich dann vielleicht auch, bin ich dann auch Mensch? Das sind immer die Punkte. Natürlich wirft mir mein Athletiktrainer dann auch mal zu, dass ich nach dem Spiel die Ersatzspieler dann auch noch mal belasten muss im Stadion, wenn wir in der nächsten Woche vielleicht dann kurze Abstände haben. Ja, physiologisch definitiv nachvollziehbar. Psychologisch, ganz ehrlich, hau ich meinen Jungs in die Fresse, wenn wir gerade 4-0 gewonnen haben und im eigenen Stadion Mitternacht die noch Läufe machen müssen, wo alle anderen in der Kurve stehen und mit ihren Kindern auf dem Arm unterwegs sind. Deswegen glaube ich, psychologische Erholung steht dann manchmal vielleicht dann auch im Vordergrund und da ist es dann sehr, sehr schwierig. Was natürlich einzelne Positionen betrifft, nehmen wir dann schon, sicherlich nehmen wir Daten dann auch auf, weil wir davon auch ableiten. Das Gleiche natürlich auch bei Spielern, die wir für uns dann im Scouting dann auch haben, wo wir dann auch wissen, okay, wenn wir einen Außenbahnspieler suchen, dann macht es schon sinnvoll, dass er ein gewisses Tempo halt auch besitzt. Oder dann auch die Defensivspieler, wenn wir sehr, sehr viele Innenverteidiger haben, die dann eher sehr robust sind, körperlich stark, vielleicht braucht man noch einen beweglichen Innenverteidiger. Das sind die Daten, worauf ich dann zurückgreife oder sie dann auch vordergründig dann nutze. Alle anderen Daten sind sicherlich dann eher gesammelt und liegen dann vielleicht dann eher auf dem Schreibtisch der Athletiktrainer, des Reha-Trainers, um dann vielleicht auch bei Wiedereingliederung zu sehen, ob er schon entsprechend ausreichend gesammelt hat, um halt dann auch ins Mannschaftstraining aufgenommen werden zu können.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich sollte natürlich auch noch über die Studie sprechen. Wenn ich sie kurz mal angesprochen habe, sollte ich auch noch drüber sprechen, was kam da überhaupt raus. Also man hatte in der Studie diese Anspruchsgruppen befragt, was ist ihnen denn wichtig in Bezug auf Daten? Und Trainer haben vor allen Dingen den Schwerpunkt, du hast einen Aspekt genannt, vor allen Dingen auf die intensiven Läufe gelegt. Das Ziel ist natürlich unter anderem auch Verletzungsprophylaxe, klar, Fitness und dann aber auch Belastungssteuerung. Und für Spieler ist es Ähnliches interessant. Ihre Sprintdistanzen hat sie interessiert und vor allen Dingen natürlich, klar, Endgeschwindigkeit. Ja. Ja, wie schnell können sie denn laufen? Also natürlich ist die Perspektive eine unterschiedliche und die Fachkräfte sagen eben in dieser Studie, sie finden, dass ein bisschen mehr Aufklärung sinnvoll wäre. Ja. Wofür sind denn Daten auch nutzbar und wie kann man vielleicht dann auch im Staff gut miteinander arbeiten, ja, um die Daten zu verwenden? Denn ich meine, das ist ja oft so, wenn Spezialisten irgendwo ihr Einsatzfeld haben, dass die sehr viel Zeit aufwenden für gewisse Aspekte und dann vielleicht am Ende des Tages gar nichts genutzt wird. Stichwort diese riesen Datenmappen, die es ja immer gibt. Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen, dass man die meisten ja dann eher untergeordnet auch anwendet. Mir gefällt das auch, was du sagst. Am Ende geht es immer noch um den Sport und man ist Mensch. Ja, dann auch. Das finde ich schön und sollte auch am Ende stehen bleiben.
Liebe ich das Thema.
Ja.
Und ich sehe das so wie du, wenn man im Moment Fußball guckt. Ihr kennt diese Statistik. Ja, wer war denn der schnellste Spieler im Spiel? Also da nehmen wir uns schon Zeit für, während das Spiel läuft und überlegen, hat Davis jetzt gespielt oder nicht? Oder wer ist es? Und das, welche Relevanz hat das im Endeffekt? Ne? Machen wir einen 100-Meter-Lauf oder spielen wir nochmal Fußball mit Ball?
Absolut. Also ich denke schon, dass die Datenperspektive gerne kritisch auch betrachtet werden kann. Und auf der anderen Seite sollten aber auch die Chancen gesehen werden davon. Denn es zeigt sich oft, und das weiß man mittlerweile, es kann halt einfach auch Entscheidungen natürlich auch nochmal untermauern, unterfüttern. Wenngleich, wir wissen ja alle, kennen die Sprüche rund um Statistiken. Man kann auch die Statistik natürlich immer auch so auslegen, dass sie einem ganz gut passt. Also es ist immer ja auch eine Frage des Blickwinkels. Und es ist jetzt eine überragende Brücke auch zum Thema von Personalauswahl. Auch, denn auch in der Personalauswahl sind ja Daten mittlerweile extrem verwendet. Ja, im Scouting dein Sportdirektor auch, Chris Weber und das Team nutzen natürlich auch Daten. Und warum sage ich jetzt Brücke? Weil die Frage ist ja auch im Sinne der Planung, inwiefern redet immer auch ein, oder darf ein Trainer auch mit kreieren, mit strukturieren, mit planen? Wie siehst du da deine Rolle im Sinne der Planung des Kaders?
Also ich glaube schon, dass ich maximal Einfluss habe auf den Kader. Sitzen dann auch immer grundsätzlich bei den Entscheidungen mit, vornehmlich dann Chris Weber, ist es Klaus Allofs, die ja auch die Entscheidungen da treffen als sportlich Verantwortliche. Mir vorgesetzt natürlich auch, aber wenn man zu dritt ist, dann kann man natürlich auch dann ganz gut nie eine Part-Entscheidung treffen, sondern dann fällt es immer zugunsten und meistens sogar einstimmig in den meisten Fällen, sonst macht es auch keinen Sinn. Also kein Trainer der Welt, der den Spieler nicht haben will, wird den Spieler bekommen. Also das hilft ja dann auch beiden Seiten nicht. Und umgekehrt ist es ja genauso der Fall. Wenn es sich dann auch nicht wirtschaftlich darstellen lässt, wie auch immer, dann macht es auch keinen Sinn. Und deswegen glaube ich schon, dass ich viel Einfluss nehmen kann. Und das meine ich, diese Chance, die ich ja habe. In diesem Jahr im Sommer wurden dann doch vermehrt noch Spieler verpflichtet, die vielleicht dann ein Positionsprofil zu uns deutlich besser passen, als es das Jahr davor war. Oder vielleicht dann auch, als ich gekommen bin, weil dann der Kader ja doch aufgrund eines anderen Trainers dann auch so zusammengestellt wurde. Aber klar, dann brechen wir es wieder zurück auf die Daten. Braucht natürlich dann auch gerne schon einen Außenbahnspieler mit Tempo, eine Sprintwiederholungsfähigkeit muss gegeben sein. Das sind alles Dinge, die für mich dann auch wichtig sind. Und dann aber auch in dem Zuge, wenn man im Winter nachsteuert und dann Spieler holt von der Tribüne irgendwo, dann werden sie sicherlich nicht sofort helfen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn wir da ein paar Daten erheben können. Am Ende des Tages kommt bei natürlich nur der Spieler bei mir raus und ich sehe das Profil und ich sehe, was er mit dem Ball gut macht und was er gegen den Ball gut macht. Und das ist dann der entscheidende Parameter, der für mich dann auch relevant ist. Alles andere hoffe ich dann schon, dass es vor im Vorfeld abgedeckt ist oder dann auch, dass er gescreent worden ist in der Form.
Lass uns bei dem einzelnen Spieler nochmal bleiben, Daniel. Wir sind jetzt in der Situation, du hast einen Neuzugang oder du bist am Anfang der Saison und ein Spieler kommt zu dir und möchte gern wissen, welchen Plan hast du denn mit ihm? Und wie gehst du da in die Kommunikation und wie individuell kannst du das auch steuern? Und ja, welchen Plan hast du denn mit einzelnen Spielern? Wo soll es hingehen?
Ja, die größte Herausforderung für mich ist, dass man nicht nur 11 Spieler hat, sondern dass man 25 hat. In der Regel am Wochenende, dann sind wir bei 1-0. 11 mögen dich gerade besonders gerne, die anderen 14 nicht. Also vielleicht die 9, die draußen sitzen, noch ein bisschen, mögen dich noch ein bisschen mehr. Die 5, die oben eine Downjacke anhaben, kein Bock drauf. Also, aber das ist auch ganz cool. Das habe ich auch schon mal in meinem Leben erfahren. Also ich weiß auch, wie es ist, wenn man ein bisschen Plexiglas über dem Kopf hat oder wenn man da oben sitzt. Deswegen glaube ich auch, dass ich da ganz gut mit umgehen kann. Und das ist mir auch wichtig, dass wir dann, dass wir in dem tagtäglichen Umgang auch klar miteinander sind. Und die Frage oder das, was du gerade sagtest, ich tue mich unheimlich schwer damit, wenn ich in Spielergespräche gehe und ein Spieler sagt, er muss endlich mal wieder spielen, er braucht Vertrauen vom Trainer. Ja, super. Also davon habe ich 25, die gerne mal wieder spielen müssen. Und ich finde, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt sollte sich niemals über Spielzeit definieren, sondern nur über den Umgang, wie gehe ich miteinander um oder wie gehen wir miteinander um. Weil das kann ich nicht. Ich kann keinem versprechen, dass er Spielzeit bekommt. Das ist unmöglich, weil ich kann nur 11 spielen lassen und ich habe auch eine Idee, wen ich spielen lasse. Und das ist dann immer eine Schwierigkeit, aber da bin ich relativ offen, als ich gekommen bin. Das, was ich gesagt habe, ich hatte keine Zeit, keine Geduld und ich habe den Spielern halt gesagt, dass alles, was du von mir bekommst, ist, kannst du bekommen. Das Einzige, was ich dir nicht geben kann, ist Spielzeit. Also ich kann dir sagen, warum, wieso, weshalb nicht, aber ich kann dir keine faire Chance auf Spielzeit geben, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Und ich glaube, das muss immer klar sein in der Kommunikation. Und ja, es fällt mir auch selber immer noch schwer, als Trainer immer wieder den Zugang zum Spieler zu finden. Und ich glaube auch, dass wir immer noch das Gefühl haben, wir reden viel mit den Spielern. Nein, wir reden nicht genug mit den Spielern. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit dem Spieler rede oder feststelle, dass ich zu wenig mit ihm geredet habe. Weil es hilft ja auch manchmal, einfach nur miteinander zu reden und nicht Dinge dann irgendwo rechtfertigen zu müssen. Weil das hilft mir ja auch nichts, da verliere ich mich ja auch komplett dann drin. Also manche Dinge, die kann man ja auch dann irgendwo nicht nur rational erklären, weil du ja immer die Ebene Emotionalität dabei hast. Und gerade bei dem Spieler, dem du sagst, am Wochenende bist du nicht dabei. Also der wird dir nicht in die Arme springen und sagen, du bist der tollste Trainer, den ich jemals hatte. Sondern der geht erstmal mit seinen eigenen Befindlichkeiten sehr, sehr negativ um. Auch meiner Person gegenüber, was normal ist.
Wie ist da deine Erwartungshaltung? Wie sollte ein Spieler in dem Fall optimal reagieren? Also im Sinne von, klar, Enttäuschung, logisch. Aber wie stellst du dir das im besten Fall vor?
Ja, ist immer schwer. Also der Wunsch ist, dass er es abnickt und sagt, gute Idee. Und dann denke ich wieder an den Fußballer Daniel Schon, der nie Bock drauf hatte auf dieses Gespräch und auch niemals verstanden hat, warum er nicht spielt und auch dann mal nicht verstanden hat, wenn er nicht dabei war. Und meine Reaktion war wahrscheinlich immer völlig unangebracht, aber häufig aber auch aus dem Grunde, weil Dinge halt auch nicht so besprochen wurden, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich finde, ein gewisses Maß an Ehrlichkeit, also muss ja keiner dann irgendwelche sportliche Gründe dann vorlegen, sondern einfach auch mal sagen, warum der andere dann spielt, dann kann ich es mittragen. Jetzt habe ich gerade auch aktuell eine Situation, dass viele meiner Häuptlinge halt auch hinter mir sitzen, was nicht immer besonders schön sein muss für einen Trainer, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, aber sie tragen es mit, weil sie sehen, dass das, was vor uns passiert, halt auch gar nicht so verkehrt gerade ist. Und ich will, dass sie sauer sind. Ich will, dass sie beleidigt sind, wenn sie nicht spielen. Ich will aber auch einen Tag später sehen, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und das soll mir der Spieler nicht sagen, sondern das soll er mir zeigen. Und wenn er es nicht schafft, am Tag danach, und deswegen, da bin ich immer in meiner Beobachterrolle, Spieltag plus eins, da gehe ich nicht ins Training, da schaue ich nur zu. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, dann gibt es mal ein bisschen Smalltalk auch mit dem Spieler, wenn wir erfolgreich waren, der hat ein paar Minuten gesammelt. Manche sehe ich auch, die brauchst du jetzt heute mal nicht ansprechen, die kriegen dann noch den freien Tag. Ja, aber dann müssen sie auch wieder kommen. Also dann sage ich, ist genauso wie bei mir. Da stehen ein paar Dinge im Kleingedruckten auch im Vertrag, die dann halt auch mich dazu animieren sollten, dann auch maximal leistungsorientiert zu arbeiten. Und dann sind wir auch im Leistungssport und dann erwarte ich auch, dass mir Leistung angeboten wird. Weil überall, wo Leistung angeboten wird, wird sie definitiv auch irgendwann honoriert.
Ich finde das Thema extrem spannend. Da könnten wir noch 3 Folgen dann auch drüber machen, ja, dann demnächst. Weil wir uns ja, wenn wir über Profifußball sprechen, befinden wir uns ja in diesem, ja, in diesem Zwiespalt zwischen Entwicklung und Leistung im Sinne von Punkte, einfach von Ergebnissen, ist eigentlich das bessere Wort. Und ihr habt ja auch junge Spieler und ich glaube, du bist auch ein Trainer, der gerne auch junge Spieler entwickelt. So, und jetzt wollt ihr auf der einen Seite Erfolg haben und müsst dann vielleicht auch mal jüngere Spieler auf die Bank setzen. Auf der anderen Seite will man ja auch eben Spieler entwickeln, weiterbringen, vielleicht auch Marktwert steigern. Wie planerisch gehst du an diese Sache ran, wenn es darum geht, eben Erfolg und Entwicklung zu kombinieren?
Ja, übergeordnet versuche ich natürlich auch, dass der Leistungsgedanken über allen steht. Also das hat dann weniger was mit dann vielleicht Transfererlösen zu tun, die wir erzielen wollen, oder Transferwerte oder dann vielleicht auch mit Alt und Jung. Sondern grundsätzlich versuche ich ja sehr unabhängig zu arbeiten. Aber klar, ich komme aus dem Jugendfußball, ich sehe, wie hoch das Investment eines jeden Spielers ist, dann auch Fußballprofi werden zu können, zu dürfen. Und das versuche ich natürlich maximal zu unterstützen, aber diesen Anspruch haben auch alle anderen Spieler in meinem Kader, die vielleicht dann auch 25 plus sind, die Familienväter sind. Also versuche ich eine gesunde Balance zu finden. Und es hilft natürlich, wenn der Verein eine klare Vorgabe hat. Wenn der Verein mir vorgibt, jedes Jahr 3 Millionen Transferlöse zu erzielen, ja, dann werde ich sicherlich nicht mit den Ü30-Spielern schaffen, die halt schon die beste Zeit gesehen haben, sondern in erster Linie schaffen es dann wirklich über Talente. Aber dann sage ich auch letztendlich, da müssen wir uns aber auch wieder vom Ergebnis komplett lösen. Dann müssen wir auch wirklich sagen, okay, wir arbeiten entwicklungsorientiert und dann müssen wir das dann auch so bewerten und auch so messen. Und dann bin ich völlig rein damit. Aber das ist ja die größte Herausforderung. Jeder Verein ist ambitioniert. Mein Arbeitgeber ist sehr ambitioniert hier, ein großer Traditionsverein, der gerne dann auch um 15.30 Uhr Fußball spielen wollen würde. Das habe ich ja auch immer betont, ohne mich dann treiben zu lassen. Also ich bin glücklich da, wo ich bin. Und wenn ich 15, 30 nicht erlebe, auch gar kein Problem. Also alles cool. Bin schon verdammt weit gekommen mit meiner Arbeit oder auch hier sein zu dürfen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man ja das im Vorfeld auch klar kommuniziert. Und ich mag es, wenn die jungen Spieler da sind. Ein gewisses Maß an Demut erwarte ich immer von den Jungs, aber es macht unfassbar viel Spaß. Also ich habe jetzt jedes Jahr einen Jugendspieler in meinem Kader gehabt, einen aus der U23, jetzt schon die 3. Saison. Und das darf gerne so weitergehen und ich glaube, das ist dann auch sehr ausgewogen und komplett nur auf Zukunft zu setzen. Ja, sage ich, das muss mir dann schon einer vorgeben, dann würde ich sicherlich weniger leistungsorientiert aufstellen.
Wir müssen beide schmunzeln. Die Frage ist, geht's zu unserer bald auch schon Standardfrage, wer trägt denn die Tore im Training? Aber die lassen wir die aus heute? Oder
die kannst du immer stellen. Die kannst du immer stellen, deswegen hau sie raus, bitte.
Wo du es gesagt hast, mit Demut ranzugehen, als Talent vielleicht in einem Kader, wo schon Spieler dabei sind, die mehr Erfahrung haben. Machst du da tatsächlich so eine Unterscheidung oder wie ist es bei euch im Training? Gehst du davon aus, dass alle sich am Abbau beteiligen oder sagst du, es gibt schon bestimmte Rollen in einer Mannschaft, die auch zu erfüllen sind und da hat auch jeder mit umzugehen?
Ja, ich du hast ja aufgrund einer gewachsenen Struktur auch ein paar Dinge, die sich über die Jahre entwickelt haben. Also wenn man dann hier ankommt und dann viele arrivierte Spieler hat, die sehr viel schon gesehen haben, da ist es dann wahrscheinlich ein Selbstverständnis, dass vielleicht dann Jung dann irgendwo dann auch fürs Abräumen zuständig ist. Und dann trage ich das auch mit, wenn das die Idee der Mannschaft ist. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit, dass ich gegen ein paar Dinge auch noch gegensteuern kann. Also wenn wir Kleinfeldturniere spielen, dann darf auch gern mal die Verlierermannschaft entsprechend bestraft werden und dann sind meine Jungen halt auch wieder raus. Und ich glaube, viel wichtiger ist ja, Tore tragen ist ein super Thema. Also da sehe ich, die tragen alle Tore, die bauen alle Tore auf, sie bauen nur nicht alle Tore ab. Aber das sage ich, das muss jeder mit sich selber ausmachen und darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, mein Trainerteam und ich auch insbesondere, ja, wenn ich Arbeit sehe, dann räume ich Arbeit weg. Also wenn ein Hütchen vor mir liegt, dann hebe ich es auf. Und wenn noch Kappen irgendwo sind, dann bringe ich sie mit. Also da bin ich mir nicht zu schade für, auch wenn dann bei mir Cheftrainer auf dem Pullover steht. Das ist ja völliger Quatsch. Also wir arbeiten mit Menschen zusammen und das erwarte ich von jedem Einzelnen einfach auch. Und das ist eine ganz normale Vorgabe. Das habe ich auch einfach übernommen. Ich sehe es bei den Auswärtsspielen, wenn wir wieder hier ankommen, dann räumt der komplette Bus. Diesen wird komplett ausgeräumt von jedem Spieler, völlig egal, ob er 35 ist oder ob er 18 ist. Und das ist ein gesundes Miteinander. Und wenn der Mannschaftsrat der Überzeugung ist, dass die jüngsten 5 dann auch in der Lage sein sollten, ein Feld zu stellen und auch abzubauen, dann bin ich da vollkommen d'accord mit. Und irgendwie so ein bisschen ambivalent. Also dieses Top-Down gefällt mir gar nicht. Klare Hierarchien gefallen mir auch nicht, weil am Ende des Tages sind wir dann doch, sollten wir uns über den Teamgedanken definieren und nicht über das, was wir schon mal gemacht haben oder gesehen haben.
Sehr diplomatisch, sehr, aber auch bewusst, dass du da eingreifen kannst, wenn es mal nötig ist. Anselm, ich greife auch mal kurz ein, denn wir haben in unserer Folge noch gar nicht über die Sportdirektoren wirklich gesprochen. Wir haben zwar kurz Entscheider auch mit drin, aber sag uns doch noch einmal in deiner Studie, wie haben die Sportdirektoren denn diese Kompetenz gesehen, die ja eine der Hauptkompetenzen der Trainer ist?
Ja, also die Teilkompetenz Planungsfähigkeit an sich wurde neutral bewertet, sowohl von den Trainern selbst als von den Sportdirektoren. Aber was ganz interessant war, wir haben auch die wirklich die spezifischen Traineraufgaben auch noch befragt sozusagen. Wie sehen das denn die Trainer selber und die Sportdirektoren? Und eine der Aufgaben ist ja Spielvor- und Nachbereitung. Und da war es tatsächlich so, dass sowohl die Sportdirektoren als auch die Trainer es als ganz klare Stärke bewertet haben. Also das war fast ausnahmslos so, dass fast alle Befragten es als Stärke bedacht haben und auch die Trainingsplanung und Durchführung war eine Kompetenz, die auch als Stärke von beiden Seiten bewertet wurde. Also das war ja auch im Endeffekt ein Ergebnis, dass sowohl die Sportdirektoren als auch die Trainer selber gesagt haben, dass die Trainer fachlich sehr, sehr gut ausgebildet sind, fachlich und methodisch und das einfach auch Wissen anzuwenden, dieses Wissen. Ja, und das ist ja das Entscheidende bei der Kompetenz. Wenn das Wissen träge ist und einfach nur irgendwo herumschwirrt oder im Buch steht, ja, dann ist es keine Kompetenz.
Boah, diesmal nehme ich den Ball auf, denn Daniel, da passt sehr gut ein Zitat, das du mal von dir gegeben hast. Und zwar eigentlich was gerichtet an Studenten. Du hast gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Und wenn wir jetzt sagen, du weißt viel über Fußball, du brauchst du diesen Plan für dich, um Sicherheit zu erlangen, oder kannst du auch mal ein bisschen freier in den Tag gehen, weil du sagst, ich bin jetzt durch so viel gegangen, ich habe Erfahrungen gesammelt, ich habe so ein Team um mich herum, wir wuppen das auch so, oder hast du dich mal erwischt, dass du sagst, ey, heute hatte ich aber ehrlich gesagt keinen Plan und es lief trotzdem oder es lief halt überhaupt nicht?
Ja, ich glaube, das ich brauche in diesem Fall die Planungssicherheit. Also es ist dann die Spieltagsbesprechung, spiegelt die Gedanken und die Arbeit der Woche wieder. Dinge, die ich aufgesetzt habe, wo die Spieler sehen, dass das in der Umsetzung gefordert ist für den Gegner. Und ich habe meine PowerPoint auch da und dann ziehe ich mich auch einige Stunden zurück. Und in dieser PowerPoint ist halt der komplette Matchplan abgebildet, der A in der Woche dann schon stattgefunden hat und B sich in meinem Kopf dann auch komplett verfestigt hat. Und wenn ich das nicht machen würde, dann bin ich an dem Punkt, dann würde ich sagen, dann bin ich lost. Ich brauche es, um von diesen Handlungsoptionen dann vielleicht auch meine Alternativoptionen auch abzuleiten, wenn etwas nicht funktioniert. Und das wird man bei mir wahrscheinlich nicht erleben, dass ich ein Spiel nicht maximal vorbereitet angehe, Weil dann sage ich auch wieder, das ist das, was in meinem Kleingedruckten steht, dass ich alles dafür tun muss, dass diese Mannschaft im Optimalfall ein Wochenende ein Fußballspiel gewinnt. Und wenn ich dann mittwochs zum Training komme, den Ball in die Mitte werfe und sage, viel Spaß damit, dann ist es auch, glaube ich, sehr schwierig, dann einen Transport, einen Transfer ins Spiel zu haben. Deswegen ist es für mich auch nicht schwer, mich auch mal vor die Mannschaft zu stellen und sagen, okay, das haben wir nicht trainiert, also wie sollen sie es umsetzen? Ist zwar dann immer leicht, aber das würde ich mir dann eher ans Revier heften und sagen, das ist mein Fehler. Und merke aber auch an den Tagen, wo ich mich zurücknehme, dass dann die komplette Energie vielleicht nicht da ist. Und wenn die Energie bei mir nicht da ist, wie soll ich es dann von denen verlangen, die dann das Trikot anhaben vor mir? Und da wirst du mich nicht bei erwischen.
Finde ich sehr reflektiert, sehr bewusst auch im Vorgehen. Anselm, wenn wir über Planungsfähigkeit sprechen, welche Methoden können wir denn vielleicht anwenden, um da noch stärker zu werden? Also es gibt ja dieses Sicherheitsgefühl, das wir in dem Fall vielleicht brauchen. Aber wenn ich jetzt sage, zu Beginn einer Saison oder ich reflektiere mich und sage, okay, da und da, um mehr Sicherheit zu haben, macht es Sinn, das oder das zu tun? Was kannst du uns da mitgeben?
Also ich denke, dass es wie bei so vielen Dingen auch hier wieder sehr typabhängig ist. Ja, es gibt ja Menschen, die müssen sich Dinge eben anhören, ja, um sie besser verinnerlichen zu können. Es gibt eher visuelle Typen, die sich zum Beispiel Matchpläne anschauen müssen, ja, um es zu verinnerlichen. Es gibt viele unterschiedliche Strategien. Von Menschen, die sehr, sehr gut strukturiert sind, gibt es natürlich so Aspekte, die sehr einfach klingen, aber in der Umsetzung oft schwer sind, wenn man es mal ausprobiert hat, wie zum Beispiel in einer Planung einer Woche oder in einem Monat, in einer Monatsplanung, sich wirklich aktiv To-Dos auch in den Kalender zu schreiben, in der Zeitplanung. Also nicht nur aufzuschreiben, das ist für mich auch eine Methode, zu priorisieren, A, B, C oder wichtig, nicht wichtig oder in Farben zu unterteilen, sondern wirklich Kalenderslots zu verwalten, zu buchen. Das ist super einfach, aber schwer. Also jeder kann es ausprobieren. Ich mache das ab und an und manchmal mache ich es halt nicht so. Also das kann helfen. Und ich meine auch vorher gesagt zu haben, es gibt halt Menschen, denen fällt halt Planung leichter, die machen das intuitiv und andere eben nicht. Und insbesondere für Menschen, denen das schwer fällt zu planen, für die ist es einfach wichtig, sich wirklich Dinge aufzuschreiben. Ja, das ist ganz einfach, Notizbuch zu haben. Ja, wenn ich es nicht mache, vergesse ich Dinge. Ich kenne auch Menschen, die schreiben sich aus Sitzungen alles auf, ja, weil sie gelernt haben, dass sie es dann besser umsetzen können. Es gibt andere, die tun es nicht und vergessen halt dann leider auch die Hälfte. Also es hat viel mit Strukturiertheit auch zu tun. Und ich finde, ein ganz entscheidender Aspekt von Planungsfähigkeit ist ja eben dieser mentale, zu wissen, man ist vorbereitet. Also die Selbstwirksamkeit eigentlich zu erhöhen. Zum Beispiel ist ja auch für mich Planung im Sinne einer Spielvorbereitung für einen Spieler, kann auch für einen Trainer sein. Ich verbildliche mir wirklich die Aspekte, die ich durchlaufen will. Das ist ja etwas, das weiß man, ja, auch von Athleten, dass sie sich vorher Bewegungsabläufe durch den Kopf gehen lassen und dann einfach leistungsfähiger sind. Da gibt es auch sehr interessante Studien dazu. Oder der Stürmer, der sich vorstellt, naja, wenn der Flügelspieler außen wieder durchbricht und den Ball an den 16er zurücklegt, dann weiß ich ganz genau, wo ich ihn hinschiebe. Ja, und das wird am Ende des Tages im Spiel helfen, auch leistungsfähiger zu sein, auch wenn es vielleicht dann nur Kleinigkeiten sind, an denen man es dann auch merkt.
Mentales Training, auch ein Erfahrungsschatz, den ich vielleicht mitnehme, gleichwohl ich natürlich als Person so ticke und das unterschiedlich zu sehen ist. Daniel, du hast auch gesagt, du hast auch eine Entwicklung hinter dir und du hast Erfahrungen gesammelt und du hast von einer PowerPoint gerade gesprochen, die du dann vorliegen hast und dieses Sicherheitsgefühl, das dir das dann auch gibt. Notizbuch hast du wahrscheinlich nicht mehr in der Tasche, oder?
Während des Spiels?
Ja. Während der Woche?
Doch, ich habe ein Buch, aber auch, wie gesagt, ich versuche, und das ist auch für mich die größte Herausforderung immer, ich versuche ja auch Struktur für andere aufzubauen, da mich. Also nicht nur für mich. Ich meine, für die Trainer ist es ja einfach, wenn sie wissen, wann sie in welcher Woche was wo platzieren soll. Und deswegen, also ich habe meine, ja, ich bin kein Laptop-Trainer, das will ich nicht von mir aus sagen, aber ich habe halt meine Excel-Tabelle, wo dann Montag drinsteht, was wir für Themen haben, mit wem ich dann halt auch nochmal Gespräche führen muss und wie die Inhalte der Trainingsform aussehen sollen. Wir haben eine Videoanalyse und dann habe ich mein Notizbuch und schreibe mir alles, was uns der Videoanalyst vorstellt, im Detail nochmal mit. Schaue mir abends das Video aber nochmal an und ergänze dann immer. Also ich versuche schon eine Struktur aufzubauen, weil wenn ich das nicht tue, und das ist das Gefühl, was ich dann schon mal hatte in der Vergangenheit, dass ich dann schon ein bisschen lost bin. Und das ist das Letzte, was ich sein will, weil das wollen meine Spieler ja auch nicht. Also ich glaube, einigen tut es unheimlich gut, Handlungsoptionen zu bekommen. Einige sind auch maßlos überfrachtet wahrscheinlich von dem, was ich mit ihnen mache. Aber dann hoffe ich ja immer, dass wenigstens ein wichtiger Aspekt oder ein Teil hängen bleibt und kann zumindest dann immer ruhigen Gewissens sagen, okay, das habe ich aufgesetzt, das haben wir umgesetzt und da gibt es noch ein gewisses oder da ist noch ein Delta vorhanden und da sage ich, da schreibe ich schon mal auch, aber es ist nicht dieser Kalender, dass ich dann alles mir notiere und bereite mich dann auf solche Termine wie heute auch gar nicht vor, weil ich eigentlich ja nur das erzählen muss, was ich die ganze Zeit mache und da hätte ich jetzt keine Struktur für, weil dann würde ich mich, in dem Fall würde ich mich jetzt verlieren, wenn ich jetzt eine Struktur für unseren Podcast dann hier aufgebaut hätte, weil dann doch viel Dynamik drin ist und ich dann wahrscheinlich nicht wüsste, was ich sagen soll.
Und das zeigt ja wieder, dass jeder Mensch ja da auch so unterschiedlich ist. Also es gibt halt Menschen, die vor Vorträgen sich alles genau aufschreiben müssen, in jedem Satz. Ja, und es gibt andere, die das eher, wie soll ich sagen, verwirren würde, die dann eher wahrscheinlich eher einen schlechten Vortrag abgeben würden, wenn sie alles aufgeschrieben hätten. Ja, und ich zum Beispiel habe mich auch vorbereitet. Ja, ich habe hier ein paar Sachen stehen. Ich habe aber wahrscheinlich zweimal jetzt in dieser Stunde darüber geschaut. Ja, es gibt einem halt Sicherheit. Ja, und man weiß, da ist was, wenn einem auf einmal keine Frage mehr an Daniel einfallen würde. Ja, dann schaut man da drauf. Und ich habe zum Beispiel, jetzt schaue ich mal rüber, ich habe mir nämlich noch einen echt schönen Satz von dir aufgeschrieben. Ich finde den einfach super treffend und ja, zeigt auch einfach auf, dass man auch, wenn man erfolgreich ist, immer wieder auch, wie soll ich sagen, im Hier und Jetzt eben sein sollte und schauen sollte, mit wem man begegnet. Du hast gesagt, als Spieler hast du den Fehler gemacht, auf dem Weg nach oben viele Menschen vergessen zu haben und auf dem Weg nach unten sind sie dir dann wieder alle begegnet. Den fand ich total inspirierend, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Satz oder diese zwei Sätze vielen auch helfen kann, die gerade vielleicht auf dem Weg nach oben sind. Magst du uns vielleicht da noch verraten, wie du zu diesem Satz gekommen bist und welche Situation du gedacht hast?
Ja, grundsätzlich, irgendwo, wenn Dinge sich überhöhen, wenn man sportlich erfolgreich ist, wenn man jung ist, aus bescheidenen Verhältnissen auch kommt, dann lebt man sicherlich auch dann immer über dem Normalzustand, wo man sich bewegen sollte. Und das liegt ja gar nicht an der Person, an der eigenen Person, sondern auch die Menschen, die einen um einen herum sind. Und das sind die Menschen, die halt aber auch dann irgendwann weg sind, wenn du wieder nach unten kommst und dann kommen wieder die Leute dir entgegen, die du auf dem Weg nach oben vergessen hast. Und da hat der liebe Gott unfassbar gut mit mir gemeint, dass ich einmal das Spielerleben erleben durfte als Profi und jetzt als Trainer. Und das meine ich, bin irgendwann dann mal im Amateurfußball gelandet, Jugendtrainer bei meinem Sohn, bin dann Jugendtrainer in Osnabrück bei einer U16 geworden. Aber ich habe versucht, mich nicht mehr zu verstellen, so zu bleiben, wie ich bin und habe jeden einzelnen Menschen auf meinem Weg dann auch wertgeschätzt. Und das meine ich, freue mich, dass sie mich jetzt auch noch begleiten allesamt. Und das ist für mich auch das Wichtigste als Trainer immer. Habe jetzt ja auch in den 7 Jahren viele Spieler gehabt und noch nie hat mir ein Spieler eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, was für eine überragende Passform, Spielform oder ich gemacht habe oder was für eine sensationelle Dreierketteneröffnung wir hatten. Naja, sie kommen dann einmal mit so kleinen Botschaften, wo sie sich dran erinnern können, wie schön etwas doch war und da darf man sich dann schnell vom Fußball lösen. Ja, und da sage ich ganz offen, das ist mir als Spieler nicht gelungen. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe. Und ich bin gar nicht so auf dem Weg nach oben, weil ich gar nicht dann das Risiko habe, dass ich nach unten schauen muss, sondern einfach, ich bin so, wie ich bin. Ich glaube, das ist wichtig, dass mich auch alle so dann kennenlernen und einschätzen und ja, dass ich mich nicht nochmal verliere.
Anselm, wir können aufhören. Ne? Das war das perfekte Schlusswort, oder was sagst du?
Total. Ich habe jetzt nur zurückdenken müssen, wie du da damals warst, als wir uns zur A-Lizenz getroffen haben. Ja, aber du warst schon genauso guter Typ wie heute.
Das würde ich nicht unterstreichen, aber man lernt ja immer noch weiter dazu. Daniel, wir hören noch nicht auf, denn eine Frage stellen wir unseren Gästen immer ganz am Ende. Und zwar fasst die so ein bisschen das zusammen, wo ich sage, das ist fast unmöglich diesmal, weil das Feld so extrem breit ist, über das wir heute gesprochen haben. Aber was sind denn deine Tipps, deine Takeaways für die Trainerkollegen und Kolleginnen, um sich bei dieser Kompetenz, Planungsfähigkeit gut aufzustellen?
Ich habe ja eingangs gesagt, Plan ist immer ungleich Realität. Am Ende des Tages geht es ja darum, und gerade im Fußball, Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg zu erhöhen. Und ich glaube, wenn man einen Plan hat, wie man sein will, wie man wirken möchte und wie man Dinge umsetzt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dann vielleicht am Ende des Tages auch erfolgreich zu sein. Und das ist für mich wichtig. Ich will mich nicht über Ergebnisse definieren. Am Ende des Tages möchte ich ein gutes Gefühl haben, wenn ich aus dem Sport irgendwann rausgehe oder wenn ich Menschen dann auch im Sport wieder treffe. Und ich glaube, das kann man ein wenig planen. Und der beste Plan ist dann vielleicht einfach der, dass man, ja, dass man nicht etwas sein will, was man nicht ist. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut und das kann ich nur jedem Kollegen empfehlen. Also so ein bisschen den eigenen Weg ein wenig planen, ohne vielleicht ein übergeordnetes Ziel zu haben, sondern einfach nicht ziellos durch die Gegend zu rennen, aber Ziele grenzenlos erscheinen zu lassen. Und ich glaube, das ist dann wichtig. Und dann sind wir wieder bei dem Hier und Jetzt, heute alles das dafür zu tun, dass es morgen vielleicht dann immer noch ganz gut aussieht, wenn man zurückschaut.
Absolut, Anselm. Ist dein Plan für diese Folge denn aufgegangen? Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich gehe heute total gut gelaunt hier raus. Ja, ich möchte einfach mich bedanken für die extrem wertschätzende Zeit mit dir. Wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Wir haben, finde ich, heute echt viel über Fußball gesprochen, aber auch viel drumherum, was dann irgendwo auch den Fußball ausmacht. Und deswegen war das heute eine tolle Zeit, die ich heute mit euch beiden hier verbringen durfte.
Ach, wie schön. Anselm, wir danken auch, dass wir die Zeit mit dir verbringen durften. Daniel, ich danke dir vor allem. Sehe das genau wie Anselm. Ich finde, dass du unheimlich offen darüber gesprochen hast und glaube auch, dass es sehr viel Lehrreiches aus dieser Folge zu ziehen gibt, weil das Feld einfach so extrem breit ist, dass wir aber auch mitkriegen, Plan gibt Sicherheit, aber das ist nicht immer alles, denn es prasseln so viele Dinge auf uns alle ein. Von daher ist Anpassungsfähigkeit dann auch immer das, was es vielleicht ausmacht. Also ich bedanke mich bei euch beiden und wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.